Diensterklärung. Eine Selbstbetrachtung für mehrere Stimmen. Von Chris Ohnemus.
Erstes Kapitel.
Da war
dieses Bild.
Da war dieses Bild. Von oben und aus der Ferne betrachtet. Eine impressionistisch getüpfelte Fläche in Form eines Blattes, Floßes oder auch Bootes auf einem glatten und glitzernden Meer.
Stecknadelgroß erkannten wir Köpfe mit schwarzen Haaren, jedenfalls dunklen, und Körper mit dunklerer Haut.
Sie saßen, sie lagen, auf treibenden Brettern, auf schwankenden Schläuchen.
Viele. Sehr viele. Sie kauerten da und so dicht gedrängt.
Es waren die Bilder.
Es waren die Bilder.
Und dann diese Zahlen. Die beinahe täglichen, insgesamt steigenden Zahlen der Toten.
Tausende Hoffnungen wurden begraben.
Im Meer von Europa. Das doch für uns eine schaukelnde See, ein Ufer der Leichtigkeit war. Sobald uns das Nichtstun, das reine Vergnügen nach unserer Arbeit,
für die wir hier leben,
für wenige Wochen erlaubt war.
Ein- oder zweimal höchstens im Jahr.
Wo sollen wir uns, dachte so mancher, denn jetzt noch erholen?
Es war dieses Meer, nicht mehr, was es war.
Es war nun ein schwimmender Tisch mit treibenden Leichen. Wenn keiner sie fand, war er für Haifisch und Adler und Möwen gedeckt.
Wir schoben das alles wohin nur, ich weiß nicht, beiseite. Die Arbeit ging jedenfalls weiter. Doch alles kam zu uns, sobald wir uns ausruhen wollten, verdichtet zurück.
Die Wirkung der Bilder, die einfach nicht nachließ.
Vom Nichtschwimmer Zappel. Die Bilder von toten Insekten am Strand. Von Reihen von Särgen in Hallen. Oder von Menschen in goldenen Decken. Von großen und müden und sprachlosen Augen.
Bilder, die uns erreichten und die uns zermürbten.
Und schließlich, als hätte ein Sturmbock die Mauern durchstoßen, der plötzliche Zug von tausenden Menschen. Über die reifen Felder, die offenen Grenzen, die staubigen Wege im Osten Europas. Eine Kolonne offenbar zäher und mutiger Menschen auf ihrem Marsch zu uns in den Norden.
Biblisch anmutende, für alle erkennbar, bedeutsame Bilder.
Die Frau mit dem Kopftuch und weitem Gewand. Und um sie herum, sie ängstlich umklammernde, hungrige Kinder.
Einwanderergruppen, erschöpft und durchnässt, auf einer Standspur, das beinahe täglich.
Männer mit Bärten um durstige Lippen. Das Trauma des Krieges. Die Spuren der Hölle in manchen Gesichtern.
Und viele mit Smartphones.
Das fiel mir auch auf.
Mit modischen T-Shirts, den neuesten Sneakers, auf ihren Trip ins Land ihrer Sehnsucht.
Doch was sagt uns das? Dass ihre Not vielleicht nur gespielt war?
Sie brauchten ihr Netzwerk. Ich würde auch sagen, das lässige Aussehen, das trotzdem gepflegt sein, das Weltjugendsein in Form eines T-Shirts.
Die sicher verdreckten, die schließlich zerrissen, am wachsenden Zaun.
Man kriegt sowas jedenfalls selten geboten. Jahrhundertgeschichte im Daily-Format.
Mal tragisch, mal Thriller.
Jedenfalls spannend.
Ich brauchte jetzt täglich die Zeitung, immer das Radio, mein Laptop, mein Smartphone. Und abends die Glotze.
Man sah auch die Helfer.
Überall Helfer mit Wasser und Keksen, an Tischen mit Stempeln, mit Decken und Zelten, mit Windeln und Duschgel und Medikamenten.
Die Tränengasschüsse. Die Menschen auf Gleisen, die Toten im Laster.
Sie waren erstickt.
Wir sahen auch immer mehr Fachwerk in hiesigen Städtchen und Dachstühle brennen.
Wir hörten die Statements Europas, erfassten die planlose Uneinigkeit.
Und viele von uns, die waren schlussendlich beschämt und empört und wurden nervös.
Und zunehmend unruhig beim Anblick der Helfer. Denn die schienen klar und entschieden, genau wie der Zug dieser Menschen zu sein. Und was sie hervorhob, die zahllosen Helfer, das war so ein Funkeln in ihren Augen. Zweites Kapitel. Ich traf mich mit Anna, mit meiner Freundin, mit der ich seit Jahren sehr nah und vertraut war, abends zum Essen.
Ich kann kaum noch schlafen, obwohl ich erschöpft bin von diesen Bildern.
Ja, ich fühle mich genauso manipuliert, beherrscht von den Medien.
Ich weiß nicht, mir kommt es so vor, als habe mir jemand irgendwas Schweres auf meine Schultern gepackt. Ich fühle mich beladen und weiß nicht mit was. Ich habe den Eindruck, man drückt mir was auf. Man sieht mich schon vor, ich stehe schon auf Listen. Und man hat mir schon Ämter gegeben, die soll ich jetzt auch noch, kommt es mir vor. Aber wie kann ich mit meiner Arbeit, die mich manchmal frisst, ja, den anderen Ämtern, die ich doch schon habe, den vielen Terminen und mit meiner Tochter, die anstrengend ist. Ja, ich muss mich schonen und jetzt noch das.
Erinnerst du dich? Die ganze Zeit hatten wir Angst. Und das schon seit Jahren. Angst vor perversen, verrückten Despoten, vor unnützen Helden und Ängsteverstärkern, vor Jenseitsverklärern, vor Spieleverwirrten, vor Kämpfern und Schläfern,
ja,
vor Lügnern und Ketzern.
Angst, 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 Angst.
Ja, die Herrschaft der Angst, die Herrschaft der Medien. Wir hassten das beide. Wir wollten uns davon noch immer befreien.
Ja, das stimmt schon, ich weiß, aber trotzdem, auch wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich dieses Mal ja bestimmt ganz besonders manipuliert worden bin, ich spüre die Last und plötzlich jetzt auch diesen Ehrgeiz in mir, den Wunsch, das zu tragen, egal was das heißt. Ich habe auf einmal, ich glaube, ich muss helfen.
Das passt in dein Muster. Du stöhnst und du klagst. Mein Darm, mein Stress, ich hab's so am Rücken. Und andern Tags rufst du, ich eile, ich komme, ich bin Herkuline, ich stemme noch mehr.
Drittes Kapitel.
Guten Tag.
Guten Tag.
So, ich habe jetzt gehört, Hausaufgaben sind nicht so viel gemacht worden, richtig?
Wir haben viel gemacht.
Aha, du hast sie gemacht. Nicht wir sagen, wenn du von allen sprichst.
So war das gewesen. Wir hatten gezögert, wir hatten gezaudert. Dann waren wir da.
Und wollten am liebsten irgendwas spenden.
Wir spendeten Geld, so viel wie wir konnten.
Gerade so viel, dass es uns nicht wehtat.
Wir spendeten Sachen. Kleidung vor allem und Spielzeug, Fahrräder, Laptops, Bettzeug, Geschirr und später auch Möbel.
Wir hatten ja vieles nicht häufig benutzt.
Manches noch gar nicht. Anderes selten bis gar nie getragen.
Wir hatten es übrig. Es stand und es lag, es hing nur herum. Versperrte den Durchgang, die Durchsicht.
Den Blick füreinander.
Wir hatten gemeint, es kaufen zu müssen.
Und manchmal, da hat es uns ja tatsächlich gerüstet. Und manchmal, da wollten wir es länger behalten. Da hat so ein Ding uns wirklich beglückt.
Doch häufig hat uns dieser Füllstand in Speichern und Kellern und in unseren Schränken, das muss man mal sagen, zu mageren Denkern und unkreativen Wichten gemacht.
So sahen das manche. Und manche sahen es nicht so.
Zum Glück wurde das Zeug schlussendlich gebraucht.
Und manch einer sagte, mir reicht das schon aus. Ich habe gespendet und bin jetzt erleichtert.
Ich arbeite wieder, so wie bisher. Denn Leben ist Arbeit. Und füllt unsere Stunden.
Die Räume der Angst.
Und manch einer sagte, vor allem manch eine, das war nicht genug und meldete sich als Helferin an bei manch einer anderen zum Spendensortieren.
Zwei Drittel waren Frauen, nur ein Drittel Männer.
Drei Strümpfe? Drei Paar Strümpfe? Aber sowas kriegst du nicht an. Was wolltest du noch?
Alles? Ein Kleid.
Okay. Kanzlöse?
Nein.
Das Kind. Das auch, ja.
Klein, aber bis hier.
Ja, nicht weit.
Ja.
Und die das machten, die wunderten sich, wie schnell sie das konnten. Die Schuhe und Kleider nach männlich und weiblich, Sommer und Winter, nach Farben und Größen, von einem Karton in ein Regal, von diesem Regal ins andere sortieren.
Und wie sie es dann...
Was wirklich ein einmalig schöner und großer Moment war.
An die aus den Bildern, die Helden der History Daily tatsächlich verteilten.
Das fremde Gewicht auf meinen Schultern. war schlagartig weg.
Ja, könnt ihr euch ja nachher austauschen. Einmal zieht sie sich an und das andere ziehst du an. Nicht? Kann man ja.
Wir sind Geschwister, oder?
Sind Geschwister?
Geschwister, ja.
Ich stand an dem Klapptisch zweimal in der Woche zur Kleiderausgabe. Man brauchte den Blick für ihren Geschmack und für ihre Größen. Gestikulieren und Lachen war meistens sehr hilfreich, ein paar Brocken Englisch. Ein bisschen wie Flohmarkt kam es mir vor, nur weniger frei für den, der was suchte. Sie durften nicht selber im Fundus rumwühlen. Ich holte, was sie jeweils brauchten, von hinten heran. Wenn etwas gefiel, dann hielten sie sich das Teil an den Körper oder sie gingen zur Seite in dieses U aus hoch aufgetürmten Umzugskartons und hinter den Türmen probierten sie es an. Sie lächelten viel. Sie brauchten die Kleidung und nahmen sie an.
Das war sehr beglückend.
Das war sehr beglückend. Einander begegnen war außerdem schön. Keiner von diesen Helferinnen und Helfern war so wie ich. Sie kamen aus allen Berufen, Quartieren und Schichten, junge und alte, völlig verschieden.
Wir hätten uns niemals getroffen. Wahrscheinlich gemieden.
Und machten jetzt da was zusammen, als ob uns was Großes auf einmal verbände.
Ich fühlte mich plötzlich in einer Gemeinschaft.
Da war dieses Wir, das man seit langem vermisst hatte und das sich so selten so tadellos zeigt in seinem Benehmen.
Und das wir so selten aus uns so ganz selbstverständlich hervorbringen können.
Im Ausnahmezustand gelingt uns das dann.
Im Ausnahmezustand, da packen wir an.
Und packten auch hier an und handelten richtig, weil ganz instinktiv, da waren wir uns sicher.
Und um dieses Wir, da stand eine Mehrheit, die stolz auf das Wir war.
So dachten wir doch.
Und von dieser Mehrheit war es getragen.
Viertes Kapitel. Das war einzigartig. Euphorisierend für mich als Erlebnis. Doch fragte ich mich und bald auch die anderen, warum wir das taten.
Ein schlechtes Gewissen.
Ein schlechtes Gewissen. Seit langem gehabt.
Weil ich viel zu lange nur zugeschaut habe.
So träge, so passiv, so tatenlos war.
Weil ich lange dachte, zu lange wohl dachte, die werden das richten. Die von uns Gewählten, auf all diesen Gipfeln.
Das dachte man doch.
Dabei ist der Staat, egal wie er ist, ein Haufen von trägen Verwaltern, von Lügnern und Spinnern. Vertrau nie dem Staat.
Ach, und deshalb war euch schließlich klar, ihr müsst jetzt was tun, was ohne euch niemals getan werden würde.
Genau. Wir mischen uns ein.
Es ist höchste Zeit.
In die Geschichte des weltweiten Scheiterns.
Wir schaffen ein Bündnis, das hilfreich und gut ist. Auch neue Strukturen.
Wir haben das bald in allen Bezirken und Dörfern erledigt. Und weil wir jetzt handeln, sind wir auch Gestalter und haben jetzt Macht.
Doch bleibt uns trotz allem
das schlechte Gewissen.
Genau. Es bleibt uns als Teil von unserem Charakter, als Teil unseres Erbes, als Fluch unserer eigenen Familiengeschichte. Ich helfe wahrscheinlich den Menschen, die jetzt vor Krieg und Gewalt, vor Elend und Not fliehen, weil meine Vorfahren selber von all dem gebrandmarkt, selber Soldaten und Mörder, Zerbombte und Flüchtlinge waren. Sie haben uns davon ja nicht viel erzählt, aber sie haben es weitergetragen mit ihrem Gebrüll und mit ihren Schlägen, mit eisernen Händen und diesem, das war fast das Schlimmste, das Leben um sie erstarrenden Schweigen. Die Traumata unserer eigenen Kriege, wir tragen sie in uns seit Generationen. Jetzt können wir etwas darüber erfahren.
Und zu dieser Vorfahrenschuld und dem Trauma der Ahnen addierte sich ja noch die Schuld aufgrund unseres Wohlstands, in dem man hineinwuchs, für den man dann lebte. Man hat uns in wachsendem Wohlstand erzogen und bläute uns ein, den müsst ihr erhalten, veredeln, vermehren. Und irgendwann, als es im Grunde zu spät war, da sagte man uns, dass dieser Wohlstand ein Schaden an sich sei. Und deshalb die Art, wie wir lebten, im Endeffekt schlecht.
Vermehret den Wohlstand und zahlet den Ablass. Und drum sind wir da.
Fünftes Kapitel. Irgendwann traf ich mich mit meinem Mann, mit Mattes, den ich jetzt weniger sah, seit ich neben all meinen anderen Terminen jetzt auch noch kartonweise Kleidung sortierte und freitags am Abend mit Flüchtlingen kochte. Ich traf mich mit Mattes in unserer Wohnung, in der neuerdings, ich gebe es zu, Schwärme von Staubmäusen tanzten und unsere Wäsche, die Kleidung von uns, schon tagelang rumlag, die ich nicht schaffte zusammenzulegen, die ich nicht schaffte zu waschen, schon gar nicht zu bügeln. Wir trafen uns in unserer etwas verwahrlosten Wohnung, in der sich die dreckigen Reiterklamotten von Morris, das ist unsere Tochter, ihr Schminkzeug, die Modejournale, Haarspangen, Stifte, Socken und Sticker in sämtlichen Zimmern und auf dem verkrümelten Sofa verteilten.
Wie schön, dich zu sehen.
Das finde ich auch. Nein, nein, wirklich. Ich hatte kaum Zeit, dir was zu erzählen. Also, ich meine, von dem, was wir alles machen.
Er hatte den Einsatz der freiwilligen Helfer zwar häufig gelobt, aber ich fand, das war nicht genug. Es sollte ihn so wie mich interessieren.
Natürlich reicht das nicht aus. Die Kinder, sie gehen zum Teil schon zur Schule, aber die Männer und Frauen, die sitzen nur rum, ja, die beargwöhnen sich, beginnen zu streiten. Es gibt nur 3 Duschen für 400 Leute. Ihr Leben pulsiert für sie nur im Smartphone.
Ich wollte ihm endlich mal alles ausführlich berichten, doch kaum fing ich an, da spürte ich schon die Wärme von seiner Hand auf meinem Gesicht und dann seinen Mund.
Ja, wir bräuchten Hilfe bei den Behörden, Sprachkursen.
Er wollte das alles im Grunde nicht hören. Auch wieder verständlich, er wollte mich küssen, aber ich war in Gedanken jetzt häufig woanders. 6. Kapitel.
Und auch bei der Arbeit, da spürte man sie. Die Flucht der Gedanken. Wir mieden Events. Wir saßen auf Sitzungen einsilbig da.
Wir sahen den Sinn in manchen nicht mehr.
Ich lieferte einige Texte nicht rechtzeitig ab.
Der Eifer ließ nach.
Die Vorlesung lief.
Und wir waren müde.
Nach 15 Minuten schlief ich schon ein.
Und auch unsere Freunde kriegten das mit, wie wir uns entzogen. Weil sie unsere Smileys, den Anruf am Abend, unsere E-Mails... Und überhaupt
auch unsere Gesellschaft auf einmal vermissten.
So hoffte man es.
Aber vor allem doch unsere Familien, zum Beispiel die Eltern, die liebe Verwandtschaft, Kinder und Enkel bekamen den Einsatz für die, die da kamen, als schleichenden Rückzug, als Mangel zu spüren.
Mein Schwager war 50 geworden. Es stand im Kalender. Ich habe ihn vergessen.
Ich habe die Klassenfahrt von Morris, sie zu bezahlen, einfach vergessen. Ich habe die Löcher in ihren Leggings bewusst übersehen.
Vergaß meine Tasche in einem Bus.
Den PIN für mein Konto.
Das Salz in der Suppe.
Eine verlässliche Größe waren wir einmal, bereichert in vielerlei Hinsicht für manche gewesen. Waren wir nicht mehr. Oder auf neue und unklare Weise. Unsere Nächsten, das waren jetzt mehr.
7. Kapitel.
Es gab eine Zeit, in der wir uns früher einmal erholten.
Es gab eine Zeit nach unserer Arbeit, in der wir mal abschalten konnten. In der wir uns selber mal anschauen wollten, in der wir nur lasen, Musik hören wollten oder trainierten. Einfach nur spielten.
Genau diese Zeit, die brauchten wir jetzt.
Für Gadi und Bashar.
Für Asta und Amon.
Für Basma und Luan.
Für Yusuf und Jen.
Ich lerne Deutsch. Du lernst Deutsch.
Genau.
Denn ohne die Sprache, unsere Sprache, ging es ja dieses Mal jedenfalls nicht.
Wir schleppten die Betten und Decken herbei. Wir zahlten die Ärzte, denn nichts war geregelt. Wir sammelten Werkzeug für eine Werkstatt und peppten das Essen des Keterers auf. Sonst wäre der Fraß ungenießbar gewesen.
Dann installierten wir Küchen in jeder Etage.
Und kochten mit Gadi, Sophia, mit Hava und Basma mal Deutsch, mal Arabisch, Persisch, Albanisch, Serbisch, Afghanisch. Gemeinsam im Heim.
Kässpätzle.
Kässpätzle.
Okay? Super.
Ich häkelte Mützen mit ihnen und Schals, Topflappen, Stolas. Und Blumen als Anhänger für ihre Kinder. Es kamen Ninive und Gadi, gelegentlich Rehm. Aber sie mochten das nicht und sind dann auch einfach nicht mehr gekommen.
Wir gingen mit ihnen in unsere Museen.
Wir nahmen uns Zeit für ihre Fragen und für ihre Sorgen.
Wir hörten von ihnen Geschichten. Geschichten vom Krieg, von Folter und Hunger, vom Tod ihrer Brüder und Väter, Schwestern und Tanten, verschütteten Kindern.
Wir fuhren mit ihnen hinaus auf die Felder, zum Erdbeerenpflücken. Und kochten mit ihnen dann auch Marmelade und machten ein Fest.
Wir gingen mit ihnen ins Schwimmbad, damit sie die Angst vor dem Wasser verloren.
Rainer, leg die Hand an. Leg die Hand an. Nein, da
niemand anfassen. Kannst du auch ohne. Genau, du musst gar nicht anfassen. Ja, genau.
Wir wurden umringt. Sobald wir die Hallen, die Zelte und Heime, den Hangar betraten.
Man kannte bald alle. Man gab sich die Hand.
Man kriegte auch mit, wohin all das Geld floss. Das floss in die Taschen von manchem Vermieter, von Security-Firmen und windigen Trägern.
Die Dienstleister waren. Auf einmal. Zufällig genau für das, was gebraucht war.
Sie wurden von denen nicht selten benutzt. Das muss man schon sagen.
Und all die Papiere, die vielen Papiere.
Wir klärten den Inhalt und füllten sie aus.
Mit Bashar und Yusuf, mit Basma und Cem.
Man machte mit ihnen Behördentermine.
Wir telefonierten mit Ämtern, mit Trägern, mit Kitas und Schulen. Wir zogen mit ihnen die Nummern und warteten auch.
Ich stellte mich in die Spaliere, zwischen die mannshohen Zäune. Solche Buchten aus blankem Metall. Wie Vieh vor dem Schlachten. Genauso wie sie.
Wir hassten die Ämter. Die Träger der Ämter. Die meistens sehr kalt und herablassend waren. Wir saßen daneben und waren entsetzt.
Wir machten es trotzdem. Erledigten alles, was ihnen so anstand. Neben der Arbeit und nach unserer Arbeit.
Und in unseren Pausen
am Abend.
Dazwischen.
Ich habe mich dann schon mal gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen bekloppt bin.
Achtes Kapitel.
Doch groß war der Dank von denen, die kamen. Da blieb nichts vom Ärger. Da schmolzen die Zweifel der meisten dahin.
Sie streckten uns als ihr Willkommen die Hände entgegen. Sie drückten sich an uns, empfingen uns immer mit einem Lächeln, entließen uns mit diesen Dankeschön-Augen, dem Klang ihrer Sprachen.
Und was wir bekamen, war ständig bestärkt und bestätigt zu sein. Denn das, was wir taten, war sichtbar und wirksam.
Und ist es ja noch.
War Arbeit am Menschen, die wir lang vermissten.
Nein, nein, wir nannten es Dienst, denn das trifft es besser.
Und hätten wir das, all das nicht getan, dann wäre hier heilloses Chaos gewesen.
Wir wurden gebraucht im eigenen Land. Und wenn wir was sagten, Reportern was sagten, dann lag auch ein Funkeln in unseren Augen.
Ich habe die Angst vor ihnen verloren.
Ich liebte das Fremde, das plötzlich so nah war. Ich musste auch nicht mehr, um Welt zu erfahren, weiß Gott wohin reisen. Ich schnappte das Fahrrad und schon war ich da. Ich radelte flugs in andere Kulturen, in 20 Minuten.
So konnte man es auch sehen.
Und helfen. Ich meine, ist wirklich sehr einfach. Man hat einen Vorsprung an Wissen. Den nutzt man halt aus.
Man war plötzlich nützlich. Und nur weil man Deutsch war.
Sie hatten Probleme, wir immer die Lösung.
Wir waren wie Eltern.
Man wurde bewundert.
Wer es einmal gemacht hat, so war unsere Stimmung. Der hört nicht mehr auf.
Neuntes Kapitel. Dann habe ich Anna wieder gesehen und konnte nicht anders, als ihr von den Menschen, mit denen ich jetzt in Kontakt war, erzählen. Vom Leben mit Bomben, von Flucht zu Verwandten und über die Dörfer. Oder von diesen turkmenischen Mädchen, die sich nun, seit sie die Schule in Deutschland besuchten, gegen ihre Brüder behaupteten. Ich schwärmte von ihrem erwachten Selbstwertgefühl, erzählte vom Eidfest der Moslems, von Basma, vom Kässpätzle-Schaben, von 10 Löffeln Zucker in Bashars Kaffee.
Was hast du denn plötzlich?
Naja, Verständnisprobleme. Was du hier erzählst, klingt ziemlich romantisch.
Was heißt hier romantisch?
Naja, ein Mensch auf der Flucht, ein Mensch ohne Geld, ein Mensch ohne Heimat. Den findest du, wie ich dich kenne, grundsätzlich gut. Also, du meinst, dass er gut ist, nur weil er in Not ist. Aber das stimmt doch nicht. Er ist Egoist. Und mehr noch, ich meine, aufgrund seiner Lage ist er wahrscheinlich ein Opportunist, ein knallharter Rechner, ein Zocker, ein Fuchs bei den Ämtern, ein dreister Betrüger. Es traut sich ja keiner, das offen zu sagen. In unseren Kreisen, da hat man anscheinend ja Maulkörbe an.
Nee, ist hier nicht vonnöten. Ich trage auch keinen. Okay. Ja, du hast ja schon recht. Ein Mensch auf der Flucht, der nimmt, was er kriegt. Das glaube ich auch. Er schaut auf sich selbst, auf seine Familie.
Aber ich weiß nicht, was dich daran ärgert. Wären wir sie, wir täten es auch.
Ganz unverkennbar, hier spricht eine Christin. Aber den Idealismus, den du an den Tag legst, finde ich naiv.
Natürlich gibt's auch ein paar unschöne Dinge. Eltern, die ihren Kindern verbieten, mit anderen Kindern aus ihrem Land oder aus anderen Ländern zu spielen. Man streitet sich auch. Um Duschzeiten, Spielzeug, um ein Regalbrett in einem Schrank. Auch bei der Verteilung der Zimmer und Kleidung. Es wird doch geklaut. Aber ich finde das meist im Grunde verständlich. Sie leben in Hallen und Heimen, wenn's hochkommt, in Zimmern zu viert oder sechst auf sehr engem Raum. Sie sind bei uns sicher, ja, ernährt und versorgt, aber das reicht halt auf Dauer nicht aus. Sie wollen was tun. Sie wollen ein besseres Leben beginnen.
Weißt du, mir sind es ganz einfach zu viele. Zu viele aus undemokratischen Ländern und patriarchalen Kulturen. Und dass die jetzt hier sind, das spaltet das Land. Wenn ich es könnte, ich würde den Lauf der Geschichte zurückdrehen.
10. Kapitel. Danach lag ich wach. Konnte nicht schlafen. Denn meine Freundin war mir jetzt fremd. Ich lag da im Halbschlaf und sah, wie sie drehte. Da waren zwei Spulen, so hoch wie zwei Häuser. Und an einer Kurbel, die winzig dagegen im Grunde zu kurz war, drehte sie unablässig ein Zeitband zurück. Ich hörte sie flüstern.
Der bessere Weichen stellt den Tag.
Glücklichste Tag der Menschheitsgeschichte.
Der glücklichste Tag der Menschheitsgeschichte.
Verdammt,
wann denn?
Wann war der?
Verdammt, wann war der nochmal?
Sie drehte und drehte das Zeitband zurück, suchte den einen fluchlosen Tag, konnte ihn aber leider nicht finden.
Komm, hilf mir. Wir schreiben gemeinsam ein Drehbuch für morgen.
Ich spulte das Band wieder vor. Sie spulte zurück.
Oh, komm, Anna, schreib mit. Es gibt einen Tag vielleicht in der Zukunft.
Dann schlief ich kurz ein und wälzte mich bald schon aufs Neue herum. Und endlich, inzwischen war es morgen, sank ich in den Schlaf. Und sah sie dann wieder, Anna marschierend in einem Zug, umgeben von grimmig dreinblickenden, schweigenden Menschen. Und in einem anderen Zug mit anderen Menschen entdeckte ich mich. Zwischen den Zügen standen Barrieren und das war auch gut so. Denn wo wir uns trafen, da herrschte die Sprache der Kränkung und bitterer Hass.
Ihr seid doch verblendet!
Verblendet seid ihr!
Und ihr seid Verräter! Und ihr seid beschenkt! Die Erde ist rund und sie gehört allen. Von wem? Das Land ist seit langem an die, die schon da sind. Es ist verteilt.
Die uns gegenüber, die hoben die Fäuste. Wir spuckten jetzt rüber in ihre Gesichter. Sie spuckten zurück. Ich spuckte auf Anna und schüttelte sie.
Na gut, wenn du willst, wir sind bald getrennt.
Elftes Kapitel. Wir dürfen nicht scheitern, wir Kräfteverteiler, die scheinbar verklärt sind. Das sagte ich mir die Tage darauf. Doch hatte mein Mann jetzt auch mal das Wort.
Du wirst hier vermisst. Ich reibe mich auf. Ich putze die Wohnung seit Wochen allein mit Morris. Ich fahre sie freitags nach 8 Stunden Arbeit natürlich zum Reiten. Ich koche zweimal in der Woche und halte sie bei Laune. Obwohl das sehr schwer ist. Denn seit ein paar Wochen, das solltest du sehen, geht's ihr nicht gut. Sie zieht sich zurück. Und wenn man sie anspricht, dann gibt's nur Gemecker. Sie lernt nicht, hat wieder Probleme. Ich glaube in Mathe. Sie hatte 0 Punkte im letzten Test. Auch Englisch läuft schlecht, seit du nicht mehr draufschaust. Sie hockt vor der Glotze, sobald sie zu Hause ist. Sie redet kaum was und kaut ihre Nägel und das noch mit 15 bis runter zum Halbmond. Sie frisst ihre Nägel vollkommen ab, da hast du doch sonst gleich was unternommen. Du hattest doch immer dein Mädchen im Blick. Aber dein Blick ist ziemlich vernebelt, so kommt es mir vor. Du schaust sie jetzt an und siehst sie nicht mehr. Hast nicht mal die Piercings an ihr entdeckt, die sie jetzt hat, obwohl es ein Verbot gab. Obwohl du es nicht wolltest.
Sie hat jetzt so Kettchen mit Steinchen an ihren Nippeln. Das habe ich gesehen, als sie nackt im Bad stand. Das ist ein Alarmruf von Morris an dich.
Wir dürfen nicht scheitern.
Ja, da hast du wohl recht. Und deshalb bist du jetzt auch mal gefordert. Du bist gefordert. Und nicht nur ich.
12. Kapitel. Und während all dem noch immer
die Bilder.
Die Bilder von Menschen auf schwankenden Schläuchen, aus denen die Luft verlassenen Festlands noch immer entwich.
Bis heute entweicht.
Die Bilder der Lager, in denen Millionen von Menschen dem Wahnsinn entkommen, ihr Leben im Standby unbestimmt lange, zu lange für viele verbrachten.
Verbrachten? Verbringen.
Und während all dem die Bilder des Terrors, die Bilder des Krieges.
Der Terror kam näher zu uns nach Europa. Der Blutrausch des Tötens erreichte uns auch.
Und mir war inzwischen, als wären wir auch, wir selbst, mittendrin. Ich sah unsere Tochter in diesem Konzertsaal. Ich hörte ihr flehen und dann einen Schuss. Und vor einem Schalter lag Mattes am Boden in pudrigem Staub, sein Körper zerfetzt.
Natürlich. Wen wundert's?
Ich hatte jetzt Angst, die wirklich konkret war. Die manche Entscheidung des Alltags bestimmte. Wahrscheinlichkeitsrechnungen halfen mir nicht mehr.
Wir konnten den Hass auf uns nicht verstehen.
Mir graute davor, vor diesen ferngesteuerten Kriegern. Doch graute mir auch vor dem eigenen Hass, vor Fackelumzügen in unseren Straßen.
Mir wird immer grauen vor wiedererrichteten Zäunen und Mauern.
Es ist diese Welt nicht mehr, wie sie war.
Wir gingen zur Arbeit und zogen den Kopf ein.
Ich wünschte, ich würde nur träumen. Und wenn ich erwache, ist alles vorbei.
Doch half uns das gar nichts. Es wurde noch schlimmer. Das gut inszenierte blutige Morden, das Hakenkreuzschmieren, das Brandsätze legen, das Fackeln und Zündeln mit Lunten und Worten, das Brüllen von »Wir sind die Besten und ihr seid die Falschen« in mehreren Sprachen, das Lügen und Hetzen, das Bomben und Morden. 13. Kapitel. Und dann trat ein Teil meines Nucleus pulposus durch den Annulus fibrosus und verursachte durch Druck auf den Nervus spinalis Beschwerden. Ein heftiger Schmerz, der hinten von unten am Rücken über den Po bis runter ins Bein zog.
Hat das mit all diesem Wahnsinn zu tun? Und mit meiner Angst, die mich überkommt? In dichten Gedränge? In Zügen, die voll sind? In Kinos oder auf vollen Plätzen?
Das hatte vielleicht auch mit dem veränderten Umgang mit uns, den Heinzelfrauchen der deutschen Behörden, zu tun. Und dass man uns vorwarf, den Falschen zu helfen. Und dass man uns vorwarf, die Spaltung der eigenen Gesellschaft gefördert zu haben.
Ich bin noch aktiv im Förderverein an Morris Gymnasium, im Bündnis für Bücher, im Biogemüse-Terrassenverein und naja, war vielleicht zu viel.
Auch mit meiner Arbeit am Schreibtisch, dem Zeitdruck und dieser unsäglich schlechten Bezahlung hatte das wohl ein bisschen zu tun.
Womöglich mit Mattes Beschwerden, der langsam frustriert ist und der mir gesagt hat, ich würde mich nur um die Flüchtlinge kümmern, um aus meinem Alltag und unserer Ehe zu fliehen, die wie eine Nuss von außen noch schön und innen schon faul sei. Es hat womöglich mit meinem Bemühen um Gegenbeweise, die nicht überzeugen, vielleicht mit der Einsicht, dass wir uns wohl nicht mehr genügen, zu tun.
Mein trockenes Nucleus pulposus hatte ganz sicher mit einem zu tun. Mit meinem Alter, 47. Und mit meinem Ehrgeiz, dem Dummen, das alles zu schlucken, das alles zu stemmen, das alles zu tragen. Jetzt war ich schachmatt. Ich sagte das Kleider ausgeben und auch das Kochen mit Basma und Rehm und den anderen jetzt erst einmal ab. Und dachte, es ist nur ein Streifschuss und in ein paar Tagen erhole ich mich wieder. 14. Kapitel. Ich war also krank. Hockte geduldig in Praxen und lag zur Behandlung auf Liegen herum. Und meine Ärztin verordnete mir eine Art Kur.
Bedrohungsentzug durch Nachrichtensperre, um sämtliche Krämpfe in ihnen zu lösen.
Auf ihrem Rezept stand ganz groß geschrieben:
Besinnen Sie sich aufs Elementare.
So schottete ich mich vollkommen ab. Hörte Musik. Musik ohne Texte. Und ging jeden Tag ein bisschen spazieren. Und für eine Zeit, die unwirklich ruhig im Auge des Sturms war, war ich vor allem erreichbar für meine Familie. Ich musste mit Morris die Piercings besprechen, die an ihren Brüsten, die sie mir nach 3 zähen Tagen des Widerstands zeigte.
Die sind ja ganz schön. Nein, wirklich, nur ziemlich vereitert. Ja? Wir sollten zum Arzt.
Die Gynäkologin zog ihr die Stäbchen, Morris, die weinte, aus den entzündeten Löchern heraus. Dann schlugen die Türen in unserer Wohnung.
Hey, es wird wieder heilen. Ja, du kannst später stillen.
Wir schrien uns heiser und brüllten uns an. Dann trockneten wir einander die Tränen, schrieben uns Briefe. Ich fuhr sie zum Reiten und Morris buk Kuchen. Sie buk jeden Tag. Und in dieser Zeit wusch ich unsere Wäsche, sobald sie sich häufte, und putzte die Wohnung, soweit das schon ging. Ich lud meine Mutter, die viel zu allein war, zum Osterfest ein. Wir färbten und ritzten für jeden 10 Eier und brieten ein Lamm. Auch trank ich jetzt wieder ein Bierchen, Schwarzwälder Gin und öfter auch Rotwein zusammen mit Mattes. Wir lagen auf unserem großen, gemütlichen Sofa, erzählten uns harmlose Dinge, besprachen den Alltag und schauten uns an.
Ich habe eine Frau.
Es war fast schon seltsam, sich wieder zu küssen.
So könnte es bleiben.
Und was sagte ich? 15. Kapitel.
Also, ja, es ist wirklich schön, euch alle zu haben. Ja, mein Rücken entspannt sich, mir geht's wieder gut. Aber es gibt ja noch etwas, das außerhalb liegt.
Das sagte ich später, am folgenden Abend.
Das außerhalb liegende, das war ja nicht weg, auch wenn wir davor die Augen verschlossen.
Ich lese die E-Mails der anderen Helfer, die immer noch helfen. Ich denke an Basma, die mir eine wirklich sehr höfliche Nachricht geschickt hat und die mich inzwischen in unserer Sprache nach meinem Befinden und wann ich beim Koch mal wieder dabei bin, gefragt hat. Ich schlage jetzt wieder die Zeitung auf und was alles schief läuft, das rüttelt mich auf. Das sagt mir noch immer, dass das, was einmal gut war, nur gut bleibt durch uns und dass wir uns weiterhin einbringen sollten.
Es lässt dich nicht los.
Oh, und dich geht's anscheinend noch immer nichts an. Nicht einer von diesen 60 Millionen.
Wahrscheinlich bin ich ganz einfach beschränkt. Ich kann meine Liebe halt nicht so versprühen. Die reicht nur für dich. Für dich und für Morris. Für 2 bis 3 Freunde. Und für meinen Bruder. Und für meinen Vater, solange der noch lebt. Für 6, 7 Leute reicht meine mickrige Liebe halt eben nur aus. Für 6, 7 Leute, um die ich mich allerdings immer bemühe. Für die ich dann da bin. So gut ich das kann.
Ich wünschte, er meinte das etwas ironisch. Aber auch wenn es mir nicht passte, er war genau so, wie er sich beschrieb. Er war nur mit wenigen Menschen, zu denen ich zählte, verlässlich verbunden. Doch dass er mich liebte, so ausschließlich liebte, das half mir nicht viel in diesem Moment. Ich fühlte mich einsam, von ihm nicht verstanden. Sechzehntes Kapitel. So ging ich zum nächsten Austausch der Helfer, von dem ich mir mehr Verständnis, wahrscheinlich auch Zuspruch und Klärung erhoffte. Ich war überrascht, wie stark unsere Gruppe fast um die Hälfte anscheinend geschrumpft war und wusste auch nichts von der Supervisorin, die an diesem Abend für uns engagiert war und die unserer Gruppe ein Coaching anbot. Wir sollten jetzt alles, was schief lief, mal ehrlich benennen.
Wir machen zu viel.
Und ohne die es bekommen, mal vorher zu fragen.
Wir geben zu viel.
Wir geben das Falsche und sind dann frustriert, wenn fast keiner es von ihnen annimmt.
Wir sind auch frustriert, weil die, um die wir uns kümmern, selber vom Warten, vom Nichtstun frustriert sind.
Ich bin auch erschöpft. Ganz einfach erschöpft.
Die Schicksalstragödien, die Leidensgeschichten und all die Berichte vom Krieg und von Folter.
Vom Tod auf der Flucht, das wollten wir hören, weil wir es nicht erlebten und sonst nicht begreifen. Doch irgendwann haben wir es rein psychisch gesehen wohl nicht mehr ertragen.
Die Traumata ohne die Aussicht auf Heilung in unserer Gegenwart wirken zu sehen.
Sie werden jetzt wieder weitergegeben.
Ich sag das nicht gern. Ich habe das Vertrauen in manchen der Herkammer ein Stück weit verloren. Weil häufig beim Lebenslaufschreiben, zum Beispiel mit Ashtar und Bashar oder mit Liam, nicht alles, was sie mir erzählten, im Grunde so stimmte. Es gab immer Jahre, die einfach so fehlten. Und Ungereimtheiten in ihren Geschichten. Und ihre Geschichten veränderten sich.
Ja, aber ist es nicht so, dass unser Asylrecht das Lügen hervorzwingt?
Sie wissen ja alle, Sie brauchen als Fluchtgrund jetzt mehr als den Krieg, mehr als die Armut. Sie brauchen ja eine sehr gute Geschichte.
Sonst gibt's kein Asyl.
Wir haben jetzt jedenfalls immer mehr Fragen.
Ich lese die Gesetze und blicke nicht durch.
Wir finden auch manches, die schnellen Beschlüsse, die Gründe der Gnadenverteilung, kein bisschen gerecht.
Und offen gesprochen, ich habe den Eindruck, wir sind nur ein Animations- und Ablenkungstrupp.
Ein Seelsorgertrüppchen, damit es nicht so schlimm wird, bevor sie in Nutzen und Lasten, in gute und schlechte Migranten sortiert sind.
So schonungslos offen hatte noch keiner die Zweifel benannt. Es war deprimierend, das alles zu hören. Doch dann fiel mir ein, weswegen ich da war.
Was anderes noch, das ist ganz konkret, ja? Ich muss reduzieren, ich hab's am Rücken. Also das Kleider sortieren und Kleider ausgeben, das muss ich jetzt leider, das liegt zeitlich schlecht und meine Familie, also ihr wisst ja, wie es ist. Ich kann aber kochen, ja? So zweimal im Monat, das könnte ich noch.
Aber das Team, mit dem du gekocht hast, das gibt es nicht mehr.
Die Marlies im Team, die arbeitslos war, die hat eine Arbeit, eine, die richtig bezahlt ist, gefunden.
Die zweite im Bunde muss wieder studieren. Richtig studieren. Ihr läuft sonst die Zeit weg.
Und ich höre auf, weil ich nicht mehr weiß, ob das etwas bringt. Das Kochen mit Frauen, mit denen man sprachlich ja gar nicht vorankommt. Die nicht motiviert sind und häufig nicht kommen.
Was will ich als Vierte? Was mache ich alleine? Dass Basma mir schrieb, dass sie mich vermisste, das fiel mir, ich weiß nicht warum, jetzt gar nicht mehr ein.
Allein geht das gar nicht.
So schade das ist, dann setzen wir es aus.
Das ist schon in Ordnung.
Wer freiwillig hilft, kann gehen, wann er will.
So war ich auf einmal ganz schuldlos entlassen. Und etwas war seltsam. Ich war deprimiert und tief in mir auch herrlich erleichtert. Ich wollte jetzt gehen. Doch ging's noch weiter.
Man war auf mich stolz. Und jetzt ist man skeptisch und hält mich für blöde.
Mir redet man ein, man nutze mich aus.
Ich habe Verwandte, die haben sich neulich ziemlich empört. Weil eine Familie, syrisch vermutlich, mit ganz vielen Kindern, ein Haus und sogar mit Garten und mitten im Städtchen und schöner als ihres, soeben mal schnell ganz einfach bezog. Und ohne dafür gebuckelt zu haben.
Aha. Ich kann ihren Neid ein Stück weit verstehen.
Und ich habe Nachbarn und einige Freunde, die meinen, die Rundumversorgung, die sei das Problem. Die staatlichen Gelder, die lockten sie an. Die machten die Menschen kaum, dass sie bei uns seien, passiv und träge.
Ich habe eine Arbeitskollegin, die mir, und das beinahe täglich, von neuen vergehenden Fremden erzählt.
Von grapschenden Moslems im Freibad,
in Parks
und auf Plätzen,
von Gruppen von stehlenden Männern,
von Sippen, die permanent Anträge stellten,
von falschen Papieren
und dreisten Betrügern.
Wir alle bemerken, dass uns das beeinflusst und dass der Applaus für das, was wir machen, allmählich erlischt.
Am Ende des Abends war ich sehr schweigsam geworden. Ich war enttäuscht von mir und den anderen, ernüchtert und traurig, wie nach einem Rausch. Siebzehntes Kapitel. Ein paar Tage später dachte ich wieder häufig an Basma. Ich sah diese Freude in ihrem Gesicht, wenn wir uns begrüßten. Ich sah ihre Scheu in dieser von vielen Gerüchen geschwängerten Küche, freitags im Heim. Sie lachte sehr oft. Leise, verschämt, weil alles so schwer war. Weil sie sich nicht wirklich und ich mich nicht wirklich, auch wenn wir es mit Händen und Füßen versuchten, verständigen konnten. Sie lachte, weil Kässpätzle sagen, sodass man es verstand, ihr schlicht nicht gelang. Ich war ihr nicht schuldig geblieben, ich dachte nur eben sehr gerne an sie, auch an ihre Tochter in Morris Alter, die mitgekocht hatte
und an ihren Mann, der immer gepflegt und höflich diskret war. Ich malte mir aus, wie es wohl wäre, wenn wir uns mal träfen. Ich sah uns im Sommer mit unseren Familien.
Die Tochter von Basma würde womöglich aufgeweckt mit lockerem Kopftuch mit Morris erstaunliche Einsichten auf ihrem Weg zum Frausein austauschen. Und Mattes hätte ein Thema mit ihrem Mann, der auch Ingenieur ist, es jedenfalls war in seinem früheren Leben in Syrien. Wir gingen spazieren, wir picknickten schließlich, ein Patchwork an Decken zusammen im Park. Zwei Paare und zwei pubertierende Mädchen. Wir kämen uns näher, mit Englisch, mit Händen und Füßen, die Mädchen auf Deutsch. Wir wären befreundet am Ende, wer weiß.
Ich würde das alles wahrscheinlich nicht wollen. Es würde mich stressen. Das wäre mir alles zu viel. Die Leute zu fremd.
Und wie wär's für mich? Wäre ich mit Basma so ähnlich befreundet wie früher mit Anna? Als alles noch gut war? Würde sie mich genauso gut kennen? Nach wie vielen Monaten, wie vielen Jahren? Und welcher Natur wäre ihre Kritik?
Erwart nicht zu viel. Es wird nicht so leicht sein.
Was wäre der Boden für unser Vertrauen?
Naja, das Beten, das Schlafen, das Selbstständigsein, das freie Hinausgehen. Für sie und für dich ist das nicht dasselbe.
Und wie wäre es, nicht immer nur helfend, sondern auch nehmend und fordernd zu sein? Hätten wir dafür denn bald irgendwann vielleicht eine Basis? Ich dachte an Basma, ich dachte an Anna und schrieb einen Brief mit Stift und Papier. Ich habe ganz seltsame Dinge geträumt, wir spuckten uns an, das war wirklich schrecklich. Ich will aber nicht, dass wir uns verlieren. Das schrieb ich an Anna. Und dann schrieb ich Basma. Ganz kurz eine Nachricht. Ich wollte sie sehen. Ich brauchte sie in meinem Leben. Mehr war mir nicht klar. Um gegen den Irrsinn und gegen die Ängste der anderen gewappnet zu sein. Um von ihr zu lernen, sie kennenzulernen. Und auch, um mit dem, was uns unterscheidet, vertrauter zu sein. 18. Kapitel.
Und wir, die wir halfen, wir wurden gelobt, beschimpft und gemieden. Wir wurden geehrt. Jetzt sind manche müde.
Doch manche von uns, die hören nicht auf.
Und immer mal wieder fängt einer neu an.
Mal einer, sich mit uns zu kümmern. Um unsere Bewohner, die warten und hoffen, das Ankommen üben in unserem Heim.
Denn waren da nicht und sind da nicht noch? Noch immer die Bilder und Zahlen? Die werden uns bleiben. Gehören wie vieles, was wir hier beklagen, zum Zustand der Welt. Der wird sich kaum ändern, für alle verbessern. Es sei denn, durch uns.
Diensterklärung. Eine Selbstbetrachtung für mehrere Stimmen. Von Chris Ohnemus. Es sprachen Erzählerin Anne Ratte-Polle. Anna, Ines Marie Westernströer. Mattis, Glenn Golz. Der Chor, Sigrid Burgholder, Guido Lambrecht, Elmira Rafizadeh, Elisa Schlott, Dagmar Sachse. Und als Basma, Anahita Isadi. Komposition, Julia Klompfers. Technische Realisation, Werner Jäger und Barbara Göbel. Regieassistenz, Ellen Verstegen. Regie, Martin Zülka. Produktion Saarländischer Rundfunk 2017. Dramaturgie und Redaktion Annette Kürmeier.